Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast zur nachhaltigen Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Niklas Guttenberger, der euch aus Berlin zugeschaltet ist.
Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt es auch jetzt bald schon geschafft. Ihr seid jetzt schon so gut wie im Weihnachtsurlaub und wollt jetzt nochmal frische Insights und spannende Entwicklungen mithören als Impulse für das kommende Immobilienjahr. Und ja, deswegen haben wir uns heute zur Aufgabe gemacht, ein bisschen über das abgelaufene Jahr zu sprechen, mal so ein paar Statistiken mit rauszunehmen, was hat sich hier entwickelt und vor allem, was können wir da fürs neue Jahr mitnehmen. Aber Alex, erzähl du doch gerne mal. Ich meine, wir haben jetzt hier, das ist ja am naheliegendsten, den absoluten Finanzierungsprofi mit in der Runde. Wie hast du denn jetzt erstmal dein Immobilienjahr gesehen und gerne dann aber natürlich auch mal was zu Finanzierung, Zinsentwicklung und wie du das ganze Thema siehst.
Okay, sehr gerne. Also, ich muss sagen, für mich war persönlich dieses Jahr auch sehr, sehr angenehm. Ich habe meine eigengenutzte Immobilie, ich weiß, das darf man unter Kapitalanlegern fast gar nicht aussprechen, aber meine eigengenutzte Immobilie fertig saniert. Das war eher ein emotionales Thema. Aber das war persönlich sehr wichtig. Von der Finanzierungswelt an sich war das dieses Jahr anfordernder, als es sonst war. Also wir merken von Jahr zu Jahr, wie die gesetzlichen Anforderungen mehr drücken, wie die BaFin die Banken mehr drückt, wie Beleihungsausläufe schwieriger zu finanzieren werden, besonders höhere Ausläufe schwieriger zu finanzieren werden. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Dokumentenanforderungen sich immer weiter ausweiten. Also dass wir auch selbst bei Bestandsgebäuden mittlerweile teilweise die Baugenehmigung von vor 80 Jahren benötigen, damit wir zeigen können, dass der Dachstuhl auch wirklich ausgebaut werden durfte zum Beispiel. Also da passieren sehr viele Dinge, die von den Regularien her schwieriger werden. Und man kann das jetzt schlecht finden und es ist auch anstrengend, aber es ist eine Sache, die mir persönlich sehr gefällt, weil es bedeutet, dass die Eintrittsbarriere für Leute, sich in das Thema Finanzierung reinzuarbeiten, noch weiter gestiegen ist. Und es bedeutet, wenn man sich besser darin auskennt, hat man noch eine größere Outperformance. Und das haben wir vor allen Dingen auch in der zweiten Jahreshälfte bei uns gesehen. Da wir haben viele Prozesse umgestellt, wir sind mehr teilweise auf Nischenbanken zugegangen und wir haben auch festgestellt, dass es insgesamt sehr viel wichtiger geworden ist, Direktkontakte nochmal in die Banken reinzuhaben. Das war schon die letzten Jahre über wichtig, aber es war jetzt umso wichtiger. Und daher haben wir auch das Thema zum Beispiel Honorarvermittlung für uns aufgenommen, dass wir halt nicht an irgendwelche Plattformen gebunden sind und dass, wenn wir mal wieder unsere externen Kontakte nutzen, wir dort auch sinnvoll und rechtlich sauber Rechnung stellen dürfen. Ich würde sagen, allgemein ist der Markt der Finanzierung sehr gesund gelaufen. Die Banken waren schon teilweise im August, zum Beispiel die Sparkassen, 80% über Vorjahr. Das hat dann auch dazu geführt, dass so in Q3, Q4 Banken sehr viel schlechter und konservativer geworden sind in dem, was sie noch abbilden wollten, weil die ihre Zahlen zum Großteil schon erfüllt hatten und satt waren. Und du hast ja ein paar Statistiken vorbereitet. Vielleicht spiegelt sich das auch da genau wieder. Dementsprechend übergebe ich da einfach mal den Redeball wieder an dich, Niklas.
Ja, noch nicht ganz so schnell. Mich würde mal eine Sache noch interessieren. Wir haben ja für viele Investoren so ein bisschen im Thema Ankauf, aber indirekt natürlich dann noch Finanzierung so, wo man immer auch im Occasion-Sprech gerne vom motivierten Verkäufer spricht. Also, dass derjenige, weiß ich nicht, irgendwie überfordert mit der Immobilie ist, vielleicht auch die Daten nicht so gut zusammen hat. Wie würdest du das sehen? Also, wenn jetzt ein Profi, der einen guten Track Record hat, der schon gezeigt hat, dass er das kann, könnte das zum Problem werden, wenn man keine guten Daten dann zum Objekt hat, wie du das gerade erklärt hast? Oder gilt das jetzt eher so für die Erstfinanzierung, den Erstbankkontakt etc.?
Ich glaube persönlich, dass Leute, die ihre Datengrundlage sauber halten, immer mehr und mehr gewinnen werden. Es wird bei bestehenden Bankkontakten und bei bestehenden Bankbeziehungen noch oft genug funktionieren, dass man mit den, Klammer auf, häufig schlecht, Klammer zu, aufgearbeiteten, bereits bestehenden Datensätzen weiterhin Erfolg hat. Die Chance ist relativ hoch. Und ich sehe auch viele Leute, die wir begleiten, wo wir sagen, okay, bisher hast du ein, zwei Bestandsbanken, macht es Sinn, da jetzt eine dritte mit dazu zu nehmen? Nee, noch nicht, weil uns Bank A oder B da noch häufig eine Sonderlocke gibt, weil die weniger Anforderungen haben etc. Das sind alles Sachen, die passieren. Ich nehme aber sehr stark wahr, dass Banken auch dieses Jahr noch stärker als sonst fluktuiert haben in der Art und Weise, ob sie jetzt eine bessere Bank oder eine schlechtere Bank sind. Und das ist ja aus Kapitallegersicht, wie viel Prozent finanzieren die mir, zu was für einem Zins finanzieren die mir das. Und wenn wir dann wegwechseln müssen, dann haben wir vor allen Dingen bei Leuten mit einem größeren Immobilienbestand das Problem, wenn die Datengrundlagen nicht sauber ist, dann haben wir da so einen Schmerz, den wir aufrollen, dass Leute sich dann häufiger trotzdem für die schlechtere Variante der Hausbank entscheiden. Also da geht das Konzept auf für die Bank, aber nicht für den Menschen, der investieren möchte. Das heißt, also ich kann es ja auch mal an der Stelle sagen, ich habe mir jetzt für die Zeit zwischen den Jahren, toller Neujahresvorsatz, stark vorgenommen, alles bei mir nochmal stärker zu digitalisieren, zu jedem meiner Objekte alles up to date zu halten und das mindestens alle 3 bis 6 Monate auch zu machen. Was bei Menschen, die wir teilweise begleiten mit 30, 50, 120 Immobilien, nicht unbedingt ganz einfach ist, ich verstehe das. Aber es wird immer mehr notwendig sein, dass man eben die aktuellen Mietverträge, die aktuellen Kontoauszüge mit den Mieteingängen sowas parat haben kann. Und wenn man das nicht langfristig parat haben kann, dann wird es vielleicht noch nächstes Jahr klappen, aber spätestens 27, 28 wird man da relativ große Probleme.
Ja, und gerade hast du die Statistiken ja so ein bisschen mit reingeholt. Also wir haben ja jetzt irgendwo gesehen, dass die meisten Zinsen, trotz dessen, dass die EZB ja eigentlich ihren Leitzins bei 2,0 hat, trotzdem irgendwo bei 4, sind. Ne? Also irgendwo würde ich sagen zwischen 4,1 und vielleicht 4,3, 4,4. Je nachdem, wie viel Eigenkapitalanteil möchte ich haben, wie ist der Beleihungsauslauf des Objektes, was für ein Zustand und so weiter. Da können wir gleich auch zu den Kaufpreisen nochmal reingehen. Aber wo siehst denn du die Zinsentwicklung jetzt im kommenden Jahr? Also geht das tendenziell noch weiter nach oben, nach unten? Und vielleicht kannst du als Profi nochmal kurz erklären, warum denn überhaupt die Leitzinsen gar nicht genau korrelieren mit dem Zins, den wir dann eigentlich bei den Immobilien sehen.
Eine Zinsgröße, die für uns am Finanzierungsmarkt eigentlich am entscheidendsten ist, ist der sogenannte Swap-Zinssatz. Den kann man, also man kann Swap-Zins googeln, 10 Jahre, gibt es von börse.de oder tagesschau.de, gibt es da ganz gute Übersichten, die sich auch tagtäglich erneuern. Und das ist der Zinssatz, mit dem Leute am Markt sich untereinander Geld leihen. Das heißt auch teilweise, mit dem sich Finanzinstitute halt untereinander Geld leihen. Und das ist eigentlich die Basis dessen, wo die dann noch ihre Bearbeitungsgebühren und Margen draufschlagen. Und das ist der Zins, den man am Markt bekommt. Jetzt ist es so gewesen, dieser Swap-Zinssatz, ich kann da einfach nur mal auf die Veränderungen eingehen, war 2024 am 1.1. bei ungefähr 2,54%. 2025 am 1.1. bei ungefähr 2,38%, also war knapp 0,2% gesunken und ist jetzt aktuell bei 2,93%, also ungefähr fast ein halbes Prozent über dem, wo wir zum Start 2024 lagen und sogar noch 0,6 ungefähr über dem, wo wir zum Start 2025 gelegen haben. Ich sehe hier viele Sachen, die sich darauf einwirken. Erstens, die Banken haben aktuell wenig Druck, den Zinssatz zu senken, weil die Leute trotzdem kaufen und finanzieren. Also der Markt ist da, die Banken haben ihre Zahlen erfüllt. Man muss aber auch dazu sagen, besonders in den letzten 3 Monaten ist halt der Swap-Zins von 2,56, also ungefähr 0,4% günstiger, als er jetzt ist, auf die 2,96 angestiegen. So seit ungefähr Mitte Oktober. Und das unseres Erachtens nach hat das weniger wirtschaftliche Gründe im Hintergrund, sondern eher, dass die Banken A, satt waren, B, viele Leute schon im Urlaub oder Krankheit eben gewesen sind und daher auch die Banken gesagt haben, gut, wenn wir noch Geschäft machen, dann darf das gerne mit mehr Marge passieren und da einfach wenig Druck hatten. Bedeutet auch, dass ich persönlich vielen Leuten mitgegeben habe, dass ich persönlich davon ausgehe, dass zwischen Mitte Januar und Mitte Februar der Zinssatz nochmal um 0,1, 0,2, 0,3 rückläufig sein wird, weil das wäre dasselbe Muster, was wir auch zu Beginn 2025 gesehen haben, wo der Zinssatz anstieg bis zum 13. Januar 2025 und dann ist er zwischen, ich sag mal, Mitte Januar und Mitte Februar ungefähr um 0,3% gefallen. Und eine ähnliche Erwartung erwarte ich oder habe ich hier tendenziell auch.
Ja, super. Also dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Brückenschlag zum nächsten Thema. Also die Zinsen sinken erstmal. Das ist ja eigentlich für uns ideal. Ne? Jetzt ist so die berühmte Extrameile, die der ein oder andere Investor jetzt noch zwischen den Jahren geht, der jetzt nochmal in die Akquise geht, vielleicht mit dem ein oder anderen Makler den Kontakt hält, um dann wieder ready zu sein im neuen Jahr. Gleichzeitig ist natürlich nicht nur entscheidend, für welchen Zinssatz kann ich finanzieren und was ist der Eigenkapitalanteil, sondern auch, wo sind denn am Ende die Immobilienpreise? Und da habe ich jetzt auch mal eine Statistik mit rausgeholt, dass die im Vergleich zum Vorjahr im letzten Jahr so zwischen 3 und 4% irgendwo gestiegen sind. Also mehr als Inflation, aber ich sag mal jetzt keine Riesensprünge, wenn wir sehen, wo die Immobilienpreise in den letzten Jahren irgendwo gewesen sind. Wie siehst du das in der Finanzierung? Erstmal siehst du die Preise auch so steigen? Kannst du da irgendwie differenzieren zwischen Wohnung und Mehrfamilienhaus? Und ja, auch was bedeutet das dann wieder, sage ich mal, für die Finanzierung?
Also mein persönliches Gefühl ist, ich meine, wir sehen ja auch die Werte bei VDP, das Einwertungstool vom Verband der Pfandbriefbanken, also PSD-Banken, Volksbanken, Sparda-Banken, von denen die übrigens so ein bisschen abgerückt sind. Die nutzen jetzt fast alle Value. Value ist von einem der größten Plattformen des Europays, auch deren Tool, haben die den auch relativ smart verkauft, aber das ist eine Story für einen anderen Tag. Wir sehen grundsätzlich, dass die Immobilienpreise steigen, vor allen Dingen was Wohnungen, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Ähnliches angeht. Ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass die Finanzierung von Mehrfamilienhäusern signifikant schwieriger geworden ist und die Banken auf dieses Geschäft aufgrund der Tiefe, die das mit sich bringt, weniger Lust haben. Heißt nicht, dass es nicht gemacht wird, heißt nicht, dass es gar nicht geht, heißt nicht, dass man nicht auch mal 100-110% finanzieren kann, aber die Daumenschrauben werden bei diesen Produkten tendenziell viel, viel größer angelegt, einfach weil wir hier über den Ertragswert arbeiten müssen. Und der kann sich halt gefühlt mal von einem Monat auf den nächsten verschlechtern oder abgerechnet werden oder Ähnliches. Das bedeutet, Verkäufer von Eigentumswohnungen oder auch Aufteilerprojekte, ich glaube, die haben sich gut getan dieses Jahr, die haben sich gut entwickelt. Leute, die primär mit Mehrfamilienhäusern handeln, würde ich einfach mit einer längeren Transaktionszeit rechnen, weil einfach die Anforderungen höher sind, weil Leute auch tendenziell überraschter sein können, wenn die Banken jetzt mehr Eigenkapital fordern, weil wir mehr Banken haben, die hier nur noch 25 oder 30 Jahre Laufzeit mitgehen wollen. Das heißt, das ist so allgemein mein Gefühl und auch so die größte Sache, die wir uns als Team für nächstes Jahr mit aufgenommen haben. Wir haben gerade so 6, 7 Mehrfamilienhäuser in der Finanzierung. Das ist so eine relativ gute Quote, wie viel wir eigentlich mal parallel begleiten. Und wir würden gerne nächstes Jahr auch so, also einfach eine höhere Quote davon so umsetzen können, dass es wirklich ideal gelaufen ist. Und da habe ich das Gefühl, das, was noch kommuniziert wird, auch in großen Immobiliennetzwerken, wie man Immobilien finanzieren kann, für viele Newcomer nicht mehr so gilt. Und vor allen Dingen, ich habe auch mich mit einigen lokalen Volksbanken letztens wieder ausgetauscht und die auch auf dieses ganze Leute ohne Immobilienbestand gründen, vermögensverwaltende GmbH und kaufen da jetzt direkt mehr Familienhäuser, darauf wenig bis gar keine Lust mehr haben.
Ja, also ich habe das tatsächlich auch sehr viel gehört und auch die Statistiken, also du hattest jetzt zum Beispiel den VDP oder sowas angesprochen, die sprechen ja dieselbe Sprache, das ist ja auch nochmal stark zwischen Wohnung und Mehrfamilienhaus differenzieren, auch wenn das jetzt nur anekdotisch ist und das uns meistens ja keinen guten Überblick gibt über die wirkliche Entwicklung, zeigt aber mal wieder unser Fall, den wir jetzt in diesem Jahr auch hatten, dass es am Ende doch wieder ein People's Business ist, dass es doch wieder Einzelfallentscheidungen sind, dass es Entscheidungen der Vorstände von einzelnen Banken sind. Wir zum Beispiel haben in Luckau, der ein oder andere hat das vielleicht auch verfolgt, ja auch ein relativ großes Projekt finanziert bekommen mit einer 100% Finanzierung über eine 3-Millionen-Euro Finanzierung für 80 Wohneinheiten, wo man A sagt, das ist eher ein C-Standort, wo man dann sagt, okay, wir hatten vorher irgendwie nur 60% Belegung. Das heißt, die Bank ist ein gewisses Risiko eingegangen, anhand unseres Track Records zu sagen, okay, ja, wir trauen denen zu, dass sie innerhalb von ein paar Monaten wirklich diese Wohnungen voll belegt bekommen, was wir jetzt Gott sei Dank tatsächlich auch im Dezember geschafft haben. Das heißt, wir haben jetzt wirklich alle 80 Wohnungen belegt. Und ja, also ich sag mal, es ist immer noch möglich, ne, auch da vielleicht wieder auch mal ein bisschen in die Grautöne zu gehen. Das alles ist natürlich immer so der Marktdurchschnitt. Ne? Das heißt, es gehen natürlich solche Deals und ja, da kommst du ja dann sozusagen auch wieder ins Spiel. Also Alex, hole ich auch immer wieder rein, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt mal ein komplizierterer Fall. Das ist vielleicht auch mal eine Sache, die schwerer zu finanzieren ist, wo eine schwere Konstellation ist. Oder zum Beispiel, was wir auch häufiger haben zwischen uns beiden, ist, dass wir auch von Kunden von uns beiden auch energetische Themen mit begleiten und sagen, hey, sowohl Sanierungen, aber natürlich auch die Mieterstromanlage, wie kriegen wir die gut finanziert? Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz was sagen, inwiefern du all das, was du gerade schon zur Finanzierung gesagt hast, davon differenzieren würdest oder ob das 1:1 genauso gilt?
Wir sehen bei Menschen, die ein größeres Portfolio haben, aber die angestellt sind, also leitenden Angestelltenpositionen tätig sind, dass sich da viele neue Modernisierungskredite oder ähnliche Arten von Finanzierungsformen aufgetan haben, die den Zugang deutlich erleichtern. Wir wissen aber vor allen Dingen auch, jetzt auch primär in den letzten 4 bis 6 Wochen gesprochen, davor war es nochmal ein ganz gutes Stück einfacher, dass wir für die Selbstständigen und Unternehmensfinanzierung gerade auch auf dem Weg sind, viele neue Lösungen anzubahnen, zu besprechen, weil es da schon Banken gibt, die da Lust drauf haben, aber sich da entweder einen sehr großen Obolus reinschrauben. Das heißt, wir haben vorher zu 4% finanziert, auch große Photovoltaikanlagen über 20 Jahre, also Tilgung irgendwie 3,5-4% vielleicht. Und jetzt wollen die Banken entweder auf eine 10-jährige Laufzeit runter oder mit einem Zins von 5,8% arbeiten. Oder also es gibt viele Sachen, die ein bisschen komplexer geworden sind. Und wir sehen auch, dass ein paar der Nachhaltigkeitsbanken ein bisschen überfrachtet waren mit Geschäft, was auch da wieder dazu geführt hat, dass sie aussortiert haben. Und was sortiert eine Bank natürlich aus? Dinge, die lange dauern und dementsprechend halt weniger Marge pro Stunde abwerfen. Und das sind halt nun mal die größeren Fälle, wo man sich reindenken muss. Das heißt, da sind wir dran, dass... Was aber stärker geworden ist das Jahr über, und ich habe jetzt leider die Zahlen dazu nicht, aber vom Gefühl her in der Kommunikation immer mehr sind die Spezialbanken wie so eine Bank für Wohnungswirtschaft zum Beispiel oder auch andere Banken, die sich speziell auf die Immobilienbranche, auf Immobilienentwickler, auf WEG spezialisiert haben, die offener dafür geworden sind, hier Themen zu begleiten. Und das würde ich auch sagen, war so der tollste Bankenfund auf Nachhaltigkeitsseite dieses Jahr, waren einfach die Banken, die tolle Zinsen für WEGs anbieten. Das heißt, egal ob es jetzt um einen Balkonanbau geht oder die Photovoltaikanlage, die für Mieterstrom genutzt werden soll, man hat auch als Mieter oder Eigentümer einer einzelnen Wohnung jetzt die Möglichkeit, diese Themen zu platzieren und das halt übers Hausgeld abzubilden. Das heißt, ich kann meine Immobilie aufwerten und wenn ich die als Kapitalanleger wieder verkaufe, dann übernimmt der nachfolgende Käufer quasi die Finanzierung mit und ich gehe da mit einem größeren Plus raus. Also, wie sagt man so schön, ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist sehr viel Bewegung drin, sehr viel Veränderung und das ist eine Sache, wo wir in der Vergangenheit tendenziell eher gewonnen haben. Und positive Entwicklung, Niklas, du warst ja dieses Jahr beim Immobilien-Podcast Gast. Das ist ja so ein bisschen der Ritterschlag in der Immobilienbranche, habe ich manchmal das Gefühl. Gleichzeitig gab es ja noch, ihr könntet ihn gerade lachen sehen, wenn ihr den Podcast guckt. Was hat sich bei euch dieses Jahr entwickelt? Gefühlt ist es die Summen, die ihr bewegt, sind deutlich gestiegen. Die Projekteanzahlen sind größer geworden. Es gab interne Veränderungen, aber ihr vergrößert euch, ihr verändert euch. Nehmt uns da mal mit rein. Wie lief es für euch dieses Jahr?
Ja, tatsächlich dachte ich am Anfang des Jahres eher, dass so ein kleines Übergangsjahr da ist und wir gar nicht so tief nochmal reingehen in den Ankauf, dass wir eher weiterentwickeln. Die treuen Zuhörenden unter euch wissen ja auch, woher wir kommen, was wir machen, dass wir dieses Thema Mieterstrom sehr stark voranbringen. Allerdings muss ich sagen, also sowohl dort ist die Nachfrage bei uns deutlich gestiegen, was ja auch zeigt, auch bei den Kaufpreisen von gerade zu bleiben, hey, energetische Themen werden wichtig. Die werden nicht nur wichtig wegen irgendwelchen Gesetzen, sondern einfach A, sie rechnen sich und B, natürlich geht es am Ende auch darum, eine bessere Vermietbarkeit bei Objekten herzustellen. Und das schafft man natürlich, wenn ich die Nebenkosten für den Mieter senke und gleichzeitig am besten aber auch noch mehr verdiene danach. Das heißt, diese Themen wurden deutlich präsenter und die Sensibilität, glaube ich, des ein oder anderen Investors wird da größer. Deswegen haben wir sowohl bei uns jetzt in der Beratung expandiert, durften jetzt zum Jahreswechsel praktisch noch, ja, der Dezember ist jetzt der letzte, wo wir noch in unserer Hauptgesellschaft sozusagen das Thema Mieterstrom beackern. Ab Januar dürfen wir uns dann bei der neu gegründeten Kalipe Energie GmbH mit in euer Projekt reinholen. Und da durften wir auch den lieben Stefan, dazu werdet ihr bald mehr hören, auch noch gewinnen, der vorher bei Enpal beteiligt war in dem Scale sozusagen und Aufbau. Genau, erstmal eine Sache von Mieterstrom und immobilienseitig, du hast es auch gesagt. Stefan und Marco hatten mich dann eingeladen wegen diesem Projekt, was wir gerade schon angerissen haben, wegen Luckau, wegen diesen 80 Wohneinheiten, weil das natürlich für mich, ich bin ja noch nicht der Älteste immer noch ein sehr, sehr großes Ding war. Ne? Der ein oder andere, der sonst auch vielleicht irgendwie dreistellige Wohneinheitenanzahlen hin und her bewegt, wird das jetzt nicht aus dem Hocker hauen. Aber für mich, mit dem, was ich vorher gemacht habe, war das schon eine Größenordnung, die für mich natürlich auch spannend war, wo man überlegt hat, was will ich damit machen und eine klare Strategie gebraucht hat. Und ja, auch da ist Netzwerk dann natürlich wieder das Entscheidende am Ende des Tages, wo es dann wichtig ist, Finanzierung wie bei dir jetzt, aber auch steuerliche Themen und wie man das Ganze dann projektseitig entwickeln kann.
Was ist denn euer Ausblick für 2026, wenn man da jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken darf? Mit was für einer Energie startet ihr da auch in die Neugründung rein?
Ja, tatsächlich eine relativ große. Klar, muss ich jetzt auch irgendwo sagen, aber ist auch tatsächlich so. ist es halt vor allem super spannend, jetzt Impulse mal von einer anderen, größeren Struktur, wie Stefan sie mitbringt, einfach mit reinzuholen, mal eine andere Perspektive und auch zu schauen, was kann man jetzt noch anders machen, wie kriegen wir das besser skaliert? Weil das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich sehe im Energiekontext, wir sind ja politisch relativ engagiert in vielen Verbänden, sind jetzt im Januar auch wieder im Bundestag und kriegen da sehr, sehr viele Startups mit, die aber immer den Schritt leider nicht schaffen, von einem sehr, sehr coolen Produkt hin zu einer Dienstleistung, die sich skalieren lässt, wo daraus ein Business Case wird, wo die Aufträge reinkommen, wo eine vertriebliche Skalierung funktioniert. Und das muss ja alles Hand in Hand irgendwo laufen. Gleichzeitig, dass der Markt das auch hergibt, also die Nachfrage auch da ist und auch die gesetzlichen Rahmen irgendwo stimmen. Das heißt, da müssen natürlich einige Dinge zusammenkommen. Aber ich glaube, uns hilft da halt auch massiv, dass wir aus diesem Sektor ja kommen. Ne? Also wir wissen ja selber, wenn wir der Kunde sind, wir machen es ja für uns an unseren Projekten auch. Das ist nichts, was wir nur irgendjemandem verkaufen, dass da gerade wirklich ein Mehrwert da ist und dass wir an unseren eigenen Projekten das auch so machen, weil wir wissen, es funktioniert, das ist gerade steuerlich clever und so weiter. Dazu werden wir sicherlich im ersten Quartal auch nochmal eine neue Folge machen. Die wurde von euch auch sehr, sehr gut angenommen zu Mietersprung 2025. Aber genau, also das sind so Themen, wo ich merke, hey, da haben wir gerade massiv Potenzial. Wir können echt Mehrwerte bieten. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig im Netzwerk, weil ich auch immer wieder sehe, wie alle von partizipieren und jeder mal einen Tipp einbringt und auch bei Netzwerkveranstaltungen wir immer noch von den Leuten auch lernen, die da sind. Und ja, diese Themen wieder angreifen zu können, da freue ich mich tatsächlich schon. Deswegen habe ich auch gerade gar kein Problem, dass wir beide hier noch 2 Tage vor Weihnachten im Büro sitzen dürfen und noch so ein paar Themen angreifen dürfen.
Ja, das ist gerade, und ich muss sagen, ich bin ja in so einem, ich nenne es mal Coworking Office tätig. Und ich bin meistens der Erste, der kommt, und häufig der Letzte, der geht. Ich bin regelmäßig mal meine 12 bis 14 Stunden Tage zumindest, die ich da auch mal Montag bis Mittwoch schiebe. Und jetzt vor Weihnachten bin ich primär für unseren Podcast reingekommen, weil letzte Woche, wo wir den Podcast eigentlich aufnehmen wollten, unsere geschätzte Software nicht wollte. Und ich bin heute Morgen reingewackelt ins Büro und da waren die Lichter an und ich war so, es ist 7 Uhr morgens auf kurz vor Weihnachten, was passiert hier gerade? Und dann habe ich da 2 junge Unternehmer gesehen, die da in dem Raum nebenan noch gefühlt Kunden anterminiert haben, Dinge vorbereitet haben und damit so eine Energie reingegangen sind. Und da konnte ich nicht anders, als da irgendwie mit einem Lächeln auch den Tag weiter zu bestreiten. Und ich sag mal, das, was uns ja auch sehr wichtig ist, so die persönliche Note. Na, ist ja mal, wenn es nur rein um Dienstleistung der Leute ginge, die wir interviewen würden, ja, dann könnte man auch einfach mal nur ein paar Websites verlinken und sagen, das ist unser Blog. Das wollen wir ja nicht, sondern uns geht es ja auch darum, wie geht's persönlich weiter? Und da wäre meine Frage an dich für einen Niklas Guttenberger. Wie geht's persönlich weiter? Was bewegt sich in dir innen drin? Natürlich das berufliche und das Immobilienthema, aber was sind Sachen, die dich für nächstes Jahr anspornen, die dir Energie geben und die dir besonders wichtig sind?
Ja, also was mich zusätzlich auch sehr, sehr, sehr stark motiviert, ist auch vieles Zwischenmenschliche. Also sowohl, wo wir sehen, okay, wir können für andere Leute was bewegen, was neue Potenziale sind, die vorher so vielleicht nicht da gewesen sind. Aber auch von unserem Team her, ich bin da auch immer wieder sehr dankbar, dass wir eine Teamchemie haben, wo wir jetzt nicht die Stechuhr rausholen, sondern jeder weiß halt, wenn er kann, dann macht er was. Und wir ja, haben da jetzt keine fixen Arbeitszeiten oder Büropflichten oder irgendwas. Da einfach zu wissen, wir können uns da gegenseitig vertrauen, wir ziehen da an einem Strang und alle partizipieren vom selben Ziel irgendwo. Das ist auch eine Sache, die mich da sehr, sehr stark motiviert. Ja, dann auch immer wieder zu sehen, links und rechts, wie sich Dinge entwickeln, die man so hätte nicht planen können. Das ist so der große Faktor gewesen, den man am Anfang überhaupt nicht sehen konnte oder nicht für sich einplanen konnte, kalkulieren konnte. Sowohl auf der Immobilienseite, jetzt aber auch die Leute, die wir jetzt im Bereich Mieterstrom kennengelernt haben oder über Verbände, wo sich dann irgendwelche Wege kreuzen, wo man sagt, hey, krass, da haben wir jetzt irgendwie eine Produktneuheit bei uns mit reinnehmen können, die hatte der Markt so vorher noch nicht, aber wir hatten es auch nicht auf dem Schirm. Man kommt dann irgendwie so links und rechts halb zufällig dazu, wo man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, es ist ja nicht wirklich Zufall. Deswegen ist man ja immer auf der Netzwerkrunde und in dem Stammtisch und irgendwo in dem Verband oder so unterwegs. Aber ist dann trotzdem immer schön zu sehen, was es dann noch gibt und was man mit reinnehmen kann. Dann bin ich natürlich auch gespannt, auch auf den Immobilienmarkt, was da mit den Objekten sowohl im Ankauf als auch dann im Abverkauf wieder passieren wird im kommenden Jahr, weil ich glaube, da hatten wir auch ganz günstige Kaufzeitpunkte und ich sehe das auch in den kommenden Jahren immer noch. Da vielleicht nochmal so eine kurze Überleitung. Wir hatten jetzt ja gerade schon sowohl die Zinsen, Finanzierung, Kaufpreise. Was denkst du denn zu den Mieten? Also Mieten sind ja weiterhin auch ungefähr so stark gestiegen wie die Immobilienpreise, ungefähr 4%. Würdest du sagen, es wird langfristig ein Thema, vor allem in Ostdeutschland, oder siehst du da die Mieten auch weiter gut steigen?
Kommt, glaube ich, ganz stark darauf an, wo du dich drauf beziehst. Ich meine, da erzähle ich auch Leuten, die jetzt so ganz normale Investmentkarten studieren, nichts Neues, aber zum Beispiel Standorte wie Dresden oder Leipzig direkt, da ist natürlich so viel mehr Potenzial und da ist auch so viel Druck auf dem Markt. Ich kann mal mit Dresden anfangen. Wir hatten ungefähr 8.000 bis 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns reingekommen sind einfach nach Dresden. Damit ist der mittlere Mietmarkt nochmal deutlich teurer geworden, deutlich preisintensiver geworden. Wir haben jetzt, wenn nicht die größte Baustelle Europas, eine der größten Baustellen Europas bei uns im Dresdner Norden. Wenn man am Dresdner Flughafen landet, ich weiß, tun nicht viele Leute, weil wir gefühlt nur zwei Terminals haben, oder weniger. Da sieht man das, da sieht man alles, woran gerade gearbeitet wird, was da an Summen durchgeschoben wird, womit wir auf knapp 27.000 neue Arbeitsplätze kommen, die im Schnitt, glaube ich, zwischen 50.000 und 80.000 Euro brutto verdienen werden, je nachdem, welche Firma man jetzt genau anguckt, was halt für uns deutlich überdurchschnittlich ist. Wir sehen immer noch, dass im dörflichen Raum immer noch viel wegstirbt. Ja, und auch mein Gefühl, aber das kann jetzt auch einfach nur der Grund sein, weil man muss wissen, ich bin in so einer 7er Finanziererrunde aktiv und ich bilde so ein bisschen unsere östliche Speerspitze. Und der Rest ist entweder Norddeutschland, Westdeutschland, Süddeutschland oder Südwestdeutschland oder irgendwie sowas in der Mitte. Und meine persönliche Wahrnehmung ist natürlich, dass gerade Standorte, die von der Automobilindustrie abhängig sind, Schwierigkeiten haben, dass da hohe Unsicherheiten herrschen, dass Leute da auch weniger wissen, wie geht es da jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiter. Also das merke ich zum Beispiel jetzt auch bei Finanzierungen in Braunschweig oder Ähnlichem, die ich jetzt letzte Woche auf dem Tisch hatte, deutlich, deutlich mehr. Und ja, bei uns im Osten, ja, da gibt's noch sehr viel mehr, was geht. Eine Sache, die sich, glaube ich, immer wieder durchzieht, und das ist eine Sache, die mir oder die ich auch den Leuten, die Immobilien kaufen, noch Mehrfamilienhäuser immer wieder ins Gedächtnis rufen darf, ist, solange du die beste Immobilie der Straße hast oder der Stadt, ist halt auch total egal, was für eine Stadt du hast. Weil irgendwer wird da tendenziell immer leben wollen und solange du halt im oberen Drittel von dem bist, was erstrebenswert ist, wirst du auch Mieter haben oder Käufer haben. Ich glaube, da machen wir uns teilweise noch zu sehr wuschig. Ich sehe sehr positive Aussichten, was das Thema angeht.
Ja, und da auch nochmal sozusagen der Hinweis, ich meine, das ist ein bisschen gebetsmühlenartig, aber es ist halt so wichtig auch für so C- und D-Standorte. Auch in Luckau, als wir das am Anfang erstmal gesehen haben, dann war irgendwie gefühlt die halbe Miete nur Nebenkosten. Das heißt, diese ganzen energetischen Themen, was wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie erzählen, das ist jetzt nicht nur, ja, cool, ich kann ein bisschen mehr Rendite machen und ja, ich muss irgendwann mal auf CO2-Preis achten und irgendwie muss ich ja wegen irgendwelchen Energieeffizienzklassen und so, sondern de facto guckt ja der Mieter nur nach der Warmmiete. Und wenn ich in so einem Standort, wie du es gerade skizziert hast, irgendwie ein Objekt habe, wo ich dann am Ende nur noch 150 Euro Kaltmiete nehmen kann, weil irgendwie 300, 400 Euro die Warmmiete, also die Nebenkosten sind, dann wird es natürlich irgendwann kritisch. Das heißt, momentan wird es schon ein deutlich größerer Faktor, das nehmen wir so wahr, aber das wird natürlich in den kommenden Jahren auch noch deutlich stärker werden. Und du hast gerade auch nochmal gesagt, so ein absoluter Druckfaktor, und das siehst du jetzt auf jeden Fall auch schon in ländlichen Regionen, war die Zuwanderung natürlich nochmal deutlicher nach der Invasion von Russland auf die Ukraine, wo wir sehr, sehr viele Leute nochmal bekommen haben, die hierher gezogen sind. Wie siehst du das Ganze, wenn das wegfällt? Siehst du da ein Risiko, vor allem im ostdeutschen Markt? Oder würdest du sagen, nee, vor allem auch so gute Standorte wie Leipzig, Dresden etc. wird das jetzt nicht stark tangieren?
Ich will jetzt nicht den Immobilienverkäufer darstellen, weil da höre ich immer, wir haben zu wenig Sachen, die gebaut werden, das stimmt. Ja, und wir haben eine Menge Leute, die zu uns ziehen wollen, das stimmt auch. Also vor allen Dingen gebildete Menschen aus dem europäischen Ausland bekommen wir sehr, sehr viele rübergespült. Und ich glaube, mein Gefühl ist, die regionalen Faktoren wirken noch stärker und die sind besonders in den Städten besonders positiv. Ich meine, dass Dresden einfach ein sehr hartes Gestein hat. Das heißt, es gibt halt wenig so, ich glaube, es heißt Mikroerosionen oder sowas, sodass sich der Boden quasi nicht bewegt, was dann für diese Halbleiterindustrie massiv vorteilhaft ist, weshalb die sich ja auch mit hier ansiedeln. Das ist ja eine Sache, die kannst du ja nicht planen. Aber wenn du halt einfach da regional einen guten Vorteil hast, dann ist das eben so. Leipzig, die Hälfte meiner Berliner Kunden, die was kaufen zum Eigennutz, ziehen nach Leipzig. Das ist jetzt übertrieben. Vielleicht sind es auch nur 30%. Ja, aber es ist eine sehr große Menge an Menschen, die quasi schon Leipzig als Klein-Berlin mit eingemeindet haben in den Berliner Speckgürtel. Also das sind einfach Dinge, die mich hier bewegen. Und ich glaube, auch da eine der tollsten Podcast-Folgen dieses Jahr zu dem Thema war mit Timo Leukefeld. Kann ich auch nochmal einfach an der Stelle sagen. Und das ist das, was du gerade schon gesagt hast, bei diesem, was ist, wenn wir eine große, hässliche Immobilie nehmen, an die sich keiner rantraut, und wir bereiten die so auf, dass es die tollste Immobilie der Stadt wird. Und dabei machen wir sehr viel Insourcing, sodass wir möglichst viel, zum Beispiel, dass wir selber die sind, die am Strom Gewinn erzielen, anstatt das auf den Stadtbetrieb abzuwälzen. Also da gibt es so viele Gestaltungsmöglichkeiten und ich glaube, wir haben eine alternde Bevölkerung. Wir haben ganz viele Menschen, die schon seit 10, 20, 30 Jahren investiert sind. Die wollen sich zum Großteil nicht mehr in solche neuen Themen eindenken und genau da liegt meines Erachtens nach die Outperformance. Und das ist auch eine große Stärke, die ich halt bei dir sehe, die ich bei euch sehe und die ich auch bei den Menschen, denen es am besten geht, von den Investoren, die wir begleiten dürfen, immer wieder sehe, dass die genau sowas mitnehmen. Und mit am besten gehen meine ich nicht die am meisten Vermögen jetzt schon rumliegen haben, weil die haben es meistens in den letzten 10 bis 20 Jahren gemacht, sondern ich meine die von Jahr zu Jahr ihre Assets, ihren Cashflow am stärksten steigern können.
Du hast ja gerade auch noch einen wichtigen Punkt genannt. Auch Neubautätigkeit spielt da natürlich mit rein. Also wie stark ist sozusagen das Angebot auch noch verstärkt über die kommenden Jahre? Das würde ich jetzt mal so als letzten Themenblock jetzt hier noch kurz mit reinnehmen. Weil natürlich, das hat in den letzten Jahren den Markt nicht ganz so stark irgendwie erodieren lassen. Also die Neubautätigkeit war sehr gering. Das heißt, das Angebot wurde nicht stark erweitert. Heißt natürlich, bei steigender Nachfrage, das hat man auch gerade, wird natürlich dann immer weiter auch die Mieten steigen. Jetzt hatten wir im letzten Jahr eine 80% Steigerung bei den Neubaugenehmigungen, hatten aber in der Fertigstellung nach wie vor nur so um die 200.000 bis 200.000 neue Wohnungen. Natürlich ist das immer mit einem sehr starken zeitlichen Verzug, aber siehst du da wieder eine Branche am Anstieg? Habt ihr vielleicht sowas auch bei der Finanzierung jetzt schon mitbekommen? Denn das wäre ja wirklich der einzige Faktor jetzt, der sich stark verändern könnte, den man jetzt sehr schwer kalkulieren kann von unserer Seite.
Also wir haben einen Kapitalvertrieb zum Beispiel, die machen im Jahr so zwischen 1.000 und 2.000 Kapitalanlagen. Die machen nächstes Jahr circa nur noch, also 80% ihrem Geschäfts sind nur Neubauten. KfW geförderter Neubau. Also wir sehen, dass da die Zahl größer wird. Man hat halt auch den Vorteil, dadurch, dass du fast immer KfW-Mittel hast, die du damit reinziehen kannst. Die KfW geht ja Nachrang in der Finanzierung. Das heißt, die Hauptbank hat tendenziell weniger Risiko. Die Bank darf bei einem Neubau häufig mit den Gestehungskosten, also mit den realen Verkaufszahlen arbeiten. Das heißt, du hast bei diesen Objekten, vor allem auch im Kapitalvertrieb, weniger Probleme mit Beleihungswerten. Und das ist eine Sache, die relativ gut funktioniert. Also ja, ich sehe die Anzahl davon steigen. Ich sehe, dass da sich viel bewegt. Ich sehe auch bei den Expats, also wir haben ja in Deutschland viele Fachkräfte, die wirklich fehlen. Und jetzt können sich Leute darüber aufregen oder es halt auch nicht tun. Aber das ist eine Sache, die real passiert. Das heißt, wir haben auch bei SAP, Infineon, bei allen Firmen, die hier so rumschwören, haben wir eine große Menge an Menschen, die aus dem asiatischen Raum zum Beispiel rüberkommen. Und ich sehe vor allem auch bei den türkischen, indischen, chinesischen Kunden beispielsweise, die bei uns auf den Tisch kommen, von denen wir relativ viele haben, was die für eine harte Präferenz gegenüber auch dem Neubau haben. Das heißt, auch das ist jetzt eher wieder so ein Nischenthema, weil wir relativ viele Menschen, die nach Deutschland kommen, begleiten. Aber ich denke, auch das wird hier nochmal, vor allem in den Gebieten, in denen ich aktiv bin, einen größeren Zug haben. Also allgemein sehr vorteilhaft, reicht natürlich trotzdem noch nicht. Ja, also es ist jetzt irgendwie jemand zu erzählen, dass wir genug Wohnraum haben und also dass das alles reicht. Nee, tut's nicht. Aber genau, ich glaube, es ist auf jeden Fall wieder eine bessere Option. Und so wie du auch gesagt hast, ist natürlich ein deutlich nachgelagertes Thema. In der Krisenzeit haben sich da Leute wenig rangetraut. Auch Baupreise waren einfach viel zu teuer, wenn man sich die Holzpreise auch alleine anschaut. Da ist ja Neubau so viel teurer geworden. Das wird jetzt ein Stück wieder einfacher. Und ich habe auch das Gefühl, und das ist eher ein Eigennutzerthema, da haben teilweise Leute das Thema Eigenheim weggeschoben, weil Krise. Und gefühlt sind alle Krisen müde gewesen, spätestens so Ende 2023, Anfang 2024. Und so langsam sind wir in die Normalität zurückgekehrt. Und da ist dieser Wunsch, sich selbst entfalten zu können durch eine eigene Planung und durch einen Neubau, vielen Leuten so viel mehr gewünscht, dass die tendenziell sich eher einen Neubau irgendwo hinpflanzen, als eine Bestandsimmobilie zu kaufen. Und natürlich auch steigen, wenn die Immobilienpreise steigen, aber die Grundstückswerte noch nicht so mitsteigen. Wir haben teilweise Szenarien, wo es sich nicht rechnet, eine Bestandsimmobilie zu kaufen, weil ich ein Grundstück relativ günstig bekommen kann, aber die fertigen Objekte schon so teuer sind, dass sich ein Neubau einfach überdurchschnittlich viel lohnt. Das sind noch Randerscheinungen, aber wenn natürlich die Immobilienpreise deutlich ansteigen, dann könnte das hier auch wieder noch mehr in die Richtung drücken für die nächsten ein, zwei Jahre.
Ja, dann würde ich sagen, also das, was wir vielleicht nochmal in extra Folge aufrollen können, was wir erstmal rausnehmen, ist natürlich auch die Mietenregulierung. Auch das wieder noch ein Faktor, wo, glaube ich, auch in der Immobilienbranche sehr gespalten drüber diskutiert wird. Was aber das, was du gerade auch mit dem Neubau sagst und vor allem auch von der Nachfrage von ausländischen potenziellen Käufern sehr, sehr spannend ist, entsprechend wird natürlich das Aufteilergeschäft spannender, die Einzelwohnungen beim Fix und Flip vielleicht doch mal zu gucken, ein bisschen hochwertiger zu sanieren, ein wirklich fertiges Produkt an den Markt zu bringen, darüber eine wirklich starke Wertschöpfung zu schaffen. Das kann man vielleicht an der Stelle auch noch mitnehmen. Bevor ich noch eine letzte Frage an dich habe, würde ich euch auch bitten, mal gerne sowohl uns jetzt hier noch eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr das, was wir jetzt hier so schwafeln, auch qualitativ hochwertig findet, zu geben und uns gerne auch eine kleine Bewertung mit reinschreibt. Das hilft uns total, diesen Podcast, den wir ja, sage ich mal, mehr oder weniger ehrenamtlich jetzt hier machen, auch ein Stück weit zu pushen. Und damit, wir haben ja heute keinen Gast, komme ich zu einer Abschlussfrage. Wir hatten das im Vorgespräch jetzt gerade, da hast du so ein super cooles Zitat nochmal gebracht oder sozusagen nochmal so einen kleinen richtungsweisenden Spruch. Gib unseren Zuhörenden doch gerne diesen Spruch nochmal mit. Dann haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Abschluss des Immobilienjahres 2025 geschafft.
Das ist ein Satz, den ich vor Jahren irgendwann mal aufgeschnappt habe. Das muss so 2015, 2016, 2017 gewesen sein. Und der heißt, du wirst im Leben immer nur langfristig so viel verdienen, wie du verdienst zu verdienen. Ist das, was man rechts und links gerade schon viel wiedergespiegelt bekommt. Es geht um die Basics, es geht um die Skills, die man entwickelt, es geht um die Sachen, in denen man sich weiterbildet, es geht um die Nuancen, es geht darum, sich einfach langfristig aufzustellen, was wir auch mit diesen Nachhaltigkeitsaspekten versuchen, mit einfließen zu lassen. Und das ist, glaube ich, ich nehme davon mehr wahr, dass wir uns immer mehr in einer Welt bewegen, wo dieses langfristige, nachhaltige Handeln überdurchschnittlich stark belohnt wird. Und das sehen wir in der Immobilienbranche enorm. Und von daher dürfen wir Danke sagen dafür, dass ihr uns ein Jahr begleitet habt, dafür, dass ihr bei unserem Start mit dabei wart. Wir gehen mal davon aus, dass euch nächstes Jahr mindestens genauso gut gefallen wird. Von den Gästen haben wir ein paar sehr, sehr gute Pfeile im Köcher, die, wo wir euch mitnehmen dürfen. Und dementsprechend dürfen wir jetzt ein frohes Fest wünschen, einen guten Rutsch und dann bis im nächsten Jahr.
Bis dahin.